DW Menschen und Märkte.
Reicht das? Das neue Infektionsschutzgesetz will unbedingt einen flächendeckenden Lockdown vermeiden. Außerdem, was passiert mit kaputten Windrädern? Und wir berichten von Niedergang und Wiedergeburt einer Firma, die wohl jeder Musikliebhaber kennen wird. Herzlich willkommen zu Menschen und Märkte, dem Wirtschaftspodcast der DW. Ich bin Andreas Becker. Der Deutsche Bundesrat, die Länderkammer des Parlaments, hat heute einstimmig für das Infektionsschutzgesetz gestimmt, das die voraussichtlichen Koalitionspartner der neuen Bundesregierung, also SPD, Grüne und FDP, vorgelegt hatten. Das neue Gesetz erlaubt einige Verschärfungen, insbesondere Zugangsbeschränkungen für Ungeimpfte. Was es aber nicht ermöglicht, sind neue flächendeckende Lockdowns und Ausgangsbeschränkungen. Lothar Wieler, Chef des Robert-Koch-Instituts, zweifelt, ob das neue Gesetz ausreicht. Angesichts neuer Rekordwerte bei der Zahl der Infizierten sagte Wieler, Deutschland sei ein einziger großer Corona-Ausbruch. Zitat: Das ist eine nationale Notlage, wir müssen jetzt die Notbremse ziehen. Zitat Ende. Im Bundesrat waren es vor allem die Ministerpräsidenten der CDU-geführten Länder, die darüber klagten, das neue Gesetz schränke ihren Handlungsspielraum unnötig ein. Doch um zu vermeiden, dass es am Ende überhaupt kein Gesetz gibt, stimmten sie schließlich zu. Martin Polanski.
Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier von der CDU sieht sich in einer Zwickmühle. Gestern hat der Bundestag mit der Mehrheit von SPD, Grünen und FDP Ja gesagt zum neuen Infektionsschutzgesetz.
Gestern war kein guter Tag für Deutschland.
Nun steht Bouffier am Rednerpult des Bundesrates. Die Länderkammer muss dem Gesetz zustimmen, sonst gibt es schon bald keine Rechtsgrundlage mehr für viele Corona-Maßnahmen.
Meine Damen und Herren, das ist eine fatale Situation.
In den vergangenen Tagen hatten unionsgeführte Bundesländer damit gedroht, die Ampelpläne zu blockieren. Allen voran der neue Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Henrik Wüst. Denn das neue Infektionsschutzgesetz bietet nicht genug Möglichkeiten, um der aktuellen Corona-Welle zu begegnen.
Für mich steht fest, als Regierung eines Landes müssen wir jederzeit die notwendigen Mittel haben, um Leib und Leben der Menschen in unseren Ländern zu schützen.
Tatsächlich soll es mit dem neuen Gesetz keine umfassenden Lockdowns mehr geben, auch keine Ausgangssperren oder breitflächige Betriebsschließungen. Im Gegenzug kommen mit dem veränderten Gesetz neue Corona-Vorschriften hinzu, etwa 3G im Nah- und Fernverkehr. Fahrgäste müssen demnach nachweisen können, dass sie geimpft, genesen oder getestet sind. Und auch am Arbeitsplatz soll schon bald 3G gelten, wovon sich Niedersachsens SPD-Regierungschef Stefan Weil einiges verspricht.
Internationale Erfahrungen, zum Beispiel in Italien, geben einem die Hoffnung, dass wir damit tatsächlich noch einmal einen echten Fortschritt erzielen können. Nicht nur bei der Eindämmung von Infektionen, sondern auch bei einer erhöhten Impfdynamik, die wir doch dringend brauchen in unserem Land, wie wir wissen.
Und die Impfdynamik soll vor allem auch durch flächendeckende 2G-Regeln beschleunigt werden. Sprich, wenn in einem Bundesland die Krankenhäuser eine bestimmte Anzahl von Corona-Patienten haben, sollen Ungeimpfte keinen Zutritt mehr bekommen zu Gaststätten, Hotels oder Freizeiteinrichtungen. Darauf haben sich die Ministerpräsidenten gestern bei ihrer Konferenz mit Kanzlerin Merkel verständigt. So fallen unterm Strich zwar einige mögliche Maßnahmen zur Corona-Bekämpfung weg, auf der anderen Seite dürfte sich vor allem der Druck auf Ungeimpfte schon bald spürbar erhöhen. Die Unionsministerpräsidenten erkennen im Bundesrat dennoch heute an, dass die Ampel ihre Pläne zuletzt nochmal nachgeschärft hat. Und schon am 9. Dezember soll bei einer weiteren MPK überprüft werden, ob die neuen Regeln ausreichen, was für NRW-Ministerpräsident Wüst den Ausschlag gibt.
Vor diesem Hintergrund kann das Land Nordrhein-Westfalen heute zustimmen, weil wir eine gemeinsame Verantwortung haben.
Auch Volker Bouffier aus Hessen und die anderen unionsgeführten Länder sagen schließlich Ja. Der Bundesrat stimmt einstimmig für das neue Infektionsschutzgesetz in der Hoffnung, dass damit die aktuelle Corona-Welle eingedämmt wird.
Windräder entzweien in Deutschland die Gemüter. Einige mögen ihren Anblick nicht, andere weisen auf die Gefahren für Vögel hin. Einig ist man sich zumindest darin, dass die rund 30.000 Windräder im Land umweltfreundlichen grünen Strom produzieren. Wenig umweltfreundlich ist dagegen das, was mit den Rotorblättern geschieht, wenn sie kaputt sind oder nicht mehr gebraucht werden. Bisher nämlich kommen die riesigen Kunststoffteile einfach auf die Müllkippe. Das soll sich bald ändern, Dirk-Ulrich Kaufmann berichtet.
Wer ein Windrad aus der Ferne sieht, macht sich kaum eine Vorstellung von den Dimensionen. Meist zu weit entfernt und auf jeden Fall zu weit oben sind der Generator und die Rotoren, als dass man ihre Größe ermessen kann. Nur, wenn sie beim Auf- oder Abbau am Boden liegen, sieht man, die sind wirklich groß. Auch wenn derzeit nur noch wenige Windparks genehmigt und gebaut werden, müssen viele Generatoren und Rotoren abgebaut und manchmal auch ersetzt werden. Sei es, weil das Material ermüdet ist und Havarien drohen, oder weil die Anlage vergrößert werden soll. Wolfram Axthelm, der Geschäftsführer des Bundesverbandes Windenergie und des Dachverbandes Erneuerbare Energien, rechnet vor, wie viele Windmühlenflügel sich derzeit in Deutschland drehen.
Also wir haben aktuell in Deutschland knapp 30.000 Windenergieanlagen an Land stehen. Mal drei, dann haben Sie die Zahl der Rotorblätter, die sich im Moment drehen und die fleißig grünen Strom erzeugen. Noch ist es so, dass wir im Jahr etwa 10.000 Tonnen Rotorblätter haben, die abgebaut und dem Recycling zugeführt werden. Dafür gibt es in Deutschland eine Anlage in Bremerhaven, die dafür zugelassen ist, die diese Rotorblätter im Moment für die thermische Verwertung in der Zementindustrie aufbereitet. In der Zementindustrie ersetzt dieses Material aus Glasfaser Verbundstoffen den Einsatz von Schweröl. Es ist also ein thermischer Verwertungsweg im Moment.
Eva Philipp, Vorsitzende für Nachhaltigkeit im Bereich Wind beim Energieversorger Vattenfall, hatte im Oktober gesagt, es sei nicht länger hinnehmbar, dass Verbundwerkstoffabfälle aus der Windkraftindustrie auf Mülldeponien entsorgt werden. Der Energieversorger Vattenfall wolle ab sofort Rotoren wiederverwenden oder recyceln. Bis 2025 wird ein Recyclingquote von 50% bei den Rotorblättern und bis 2030 sogar eine Quote von 100% erreicht. Angesichts der Schwierigkeiten beim Trennen von Verbundstoffen, es fehlt an marktreifen chemischen Verfahren, muss dieser Plan schon ziemlich ehrgeizig erscheinen. In Ostfriesland, einem bevorzugten Standort in Deutschland für Onshore-Windparks, hat man jahrelange Erfahrungen gemacht mit dem Bau von Windrädern und mit ihrem Rückbau und auch mit der mangelhaften Nachhaltigkeit der Rotoren. Dort etwa beklagte der Windparkbetreiber Innertrag AG, dass das Recycling der Rotorblätter gar nicht so einfach ist. Die bestehen nämlich zu einem großen Teil aus Glasfasern und anderen Kunststoffen, die mit Epoxidharz gebunden sind. Es fehle aber noch immer an Verfahren, um diese Bestandteile sauber voneinander trennen zu können. Bei den Begriffen Wiederverwenden und Recyceln kann man leicht auf den Gedanken kommen, die Flügel, die sich gerade am Himmel drehen, könnten demnächst runderneuert weiter ihren Dienst tun oder dass zwei von ihnen neu zusammengesetzt als größere, leistungsstärkere Flügel wieder grünen Strom liefern.
Nein, das heißt es nicht,
stellt Eva Philipp von Vattenfall klar. Wenn ein Windpark nicht weiter betrieben werden könne, seien auch die Komponenten so abgenutzt, dass sie ausgewechselt werden müssen. Oder das Rotorblatt würde zweckentfremdet genutzt, als Trennwand etwa oder als Weidezaun. Die Bemühungen um mehr Nachhaltigkeit, so Eva Philipp, würden zunächst viel Geld kosten.
Im Moment ist das Recyceln von Rotorblättern teurer, als wenn wir das jetzt in Verbrennung oder Landfill machen würden.
Eva Philipp vom Energieversorger Vattenfall war das in einem Beitrag von Dirk Kaufmann. Die US-Firma Gibson ist einer der bekanntesten Gitarrenhersteller der Welt. Seit fast 120 Jahren baut sie akustische und elektrische Gitarren. Und es gibt wohl kaum Rock- oder Popstars, die nicht auch schon mal auf einer Gibson gespielt hätten. Allenfalls der US-Konkurrent Fender konnte bei der Popularität mithalten. Und doch zeigt die Geschichte dieser Firma, dass man auch einen guten Ruf ruinieren kann. 2018 musste Gibson Konkurs anmelden. Es folgten eine Umstrukturierung und schließlich ein neuer, unkonventioneller Chef, der versprach, Gibson wieder profitabel zu machen. Christoph Drösser berichtet.
Die E-Gitarren von Gibson sind eine Legende. Die Liste der Gibson-Spieler liest sich wie ein Who's Who der Rockgeschichte. Etwa Eric Clapton, Slash von Guns N' Roses, Mark Knopfler von Dire Straits, Jimmy Page von Led Zeppelin. Die E-Gitarre wurde schon oft totgesagt, aber jede Generation entdeckte das Instrument wieder neu. Die Firma Gibson dagegen schien 2018 am Ende zu sein.
In the last 10 years, sort of from like maybe 2008 to 2018.
Das ist J.C. Curley, der Geschäftsführer von Gibson. Er erzählt, dass die Firma sich übernommen hatte. Sie nahm Schulden auf, um immer mehr Marken dazuzukaufen. Viele dieser Investitionen zahlten sich nicht aus. Und dann war der Konkurs unvermeidbar.
Dead ends and enough debt, you end up going bankrupt.
Curly sieht eher aus wie einer der Kunden von Gibson. Lange zurückgegelte Locken, Lederjacke. Der Mit-50er hatte in seinem vorherigen Job eine andere Traditionsfirma saniert, den Jeansfabrikanten Levi's. Auch so eine Legende, die zu lange auf ihren eigenen Nimbus vertraut und ihre Führungsrolle für selbstverständlich gehalten hatte. Im Fall von Gibson waren die Leidtragenden die Musiker, die für immer schlechter verarbeitete Instrumente immer mehr Geld bezahlen mussten. Und die Händler, die auf den Gitarren sitzen blieben, wie Hans Thomann, der Chef des größten Musikversandhauses der Welt.
Man kann sich gar nicht vorstellen, dass man so eine Marke killen kann. Zum Beispiel 2016 hat er Modelle produziert mit sehr, sehr breiten Hälsen, die am Markt nicht so gut angekommen sind. Ein Jahr später konnten wir dann fast nur Linkshänder kaufen, weil es eine Statistik gab, dass es so und so viele Linkshänder gab. Ein weiteres Jahr darauf gab es dann nur noch Gitarren mit der Autotune-Mechanik, also mit der selbststimmenden Mechanik. Aber der Gitarrist es nicht angenommen hat. Der Gitarrist will einfach stimmen. Ja, er weiß auch, wie das geht.
Der unkonventionelle neue CEO wurde zunächst mal misstrauisch beäugt, auch von den Händlern.
Und als dann GC dazu kam, hat man erstmal natürlich geschaut, wer ist das, was ist das für ein Mann? Ja, ist auch ein Musiker, ja, hat CEO-Erfahrung. Investoren waren positiv gestimmt, haben das Ruder rumgerissen. Und seitdem das neue Management dran ist, Qualität ist wieder super geworden. Der Druck, dass man vorgeschrieben bekommt, welche Modelle muss man kaufen und wie viel muss man kaufen, den gibt es nicht mehr. Im Gegenteil, wir haben mittlerweile richtig Lieferzeiten von mehreren Monaten und es macht wieder richtig Spaß.
Vor dem Bankrott ging eine Gitarre in der Werkstatt durch 70 Hände. J.C. Curley setzte dagegen auf mehr Automation, um eine gleichbleibende Qualität zu gewährleisten. Die Fans begrüßten das, die Verkaufszahlen stiegen. Und dann kam die Pandemie. Das hieß für die Produktion, alle Räder stehen still. Aber im Sommer 2020 wurde plötzlich ein neuer Trend sichtbar.
All of a sudden, beginners who never played wanted to learn to play guitar.
Plötzlich begannen blutige Anfänger, Gitarre zu spielen. Andere zogen neue Saiten auf ihr Instrument oder kauften gleich eine neue Gitarre. Und viele, die schon immer von einer Gibson geträumt hatten, sagten sich, jetzt warte ich nicht länger ab.
I've been waiting for my dream guitar. I'm buying it now.
Thomann zum Beispiel hatte einen Umsatzplus von 39% bei akustischen Gitarren. Und weil die meisten nun zu Hause für sich selber spielten, kam Gibson mit einer neuen Idee für diese Gitarren auf den Markt. Das Feature nennt sich Player Port, ein zweites Schallloch an der Oberseite der Gitarre.
The sound's going to you.
Normalerweise geht der Schall vom Musiker weg ins Publikum. Das zweite Loch reflektiert den Ton direkt zum Spieler oder zur Spielerin.
It's coming right at me and it's coming like a monitor to my ears.
Eine simple Lösung, die ganz ohne komplizierte Technik auskommt.
It's just a very simple solution.
Ob sich das auf die Dauer durchsetzt, wird sich zeigen. Zurzeit sind diese Modelle jedenfalls ausverkauft. Auch sonst kommt Gibson mit der Produktion kaum nach, muss zusätzliche Arbeitskräfte einstellen.
Ich sehe die Zukunft von Gibson sehr, sehr positiv, weil die letzten Jahre haben die alles richtig gemacht. Investiert in Qualität, investiert in vernünftigen Marketing, ehrlich zu den Händlern, aber auch zu den Endkunden gewesen. Es ist ein starker Brand und mit einem guten Management, was die jetzt auch haben, wird es weiter gut gehen.
Es sieht so aus, als sei die Kultmarke dem Tod noch einmal von der Schippe gesprungen.
Rock and roll can never die.
Der Rock'n'Roll mag unsterblich sein, Firmen wie der Gitarrenbauer Gibson müssen hart arbeiten, um zu überleben.
Christoph Drösser über Niedergang und Wiedergeburt des Gitarrenbauers Gibson. Und das war's für heute im DW Wirtschaftspodcast. In der Technik war Sophie Weber. Mein Name ist Andreas Becker. Danke fürs Zuhören und ein schönes Wochenende.
Das war ein Podcast der DW.